Unter dem Mantel des sogenannten Selbstbestimmungsgesetzes ist in Deutschland mittlerweile vieles möglich. Man kann seinen Geschlechtseintrag ändern und kommt auch leichter an medizinische Behandlungen, die diese Änderung dann körperlich und optisch vollziehen. Ein Angebot, das sich auch an Kinder und Jugendliche richtet. Ähnliche Entwicklungen sind in der Schweiz und in Österreich zu beobachten. Dagegen richtet sich zunehmend Widerstand. Demnächst finden in Berlin und Münster zwei Protestaktionen gegen die sogenannte Transmedizin statt. An diesen beteiligt ist die Juristin, Wirtschaftsjournalistin und Autorin Eva Engelken. Sie publiziert immer wieder zum Thema Geschlechtsumwandlungen und ist nun bei uns zu Gast. Guten Tag, Frau Engelken.
Schönen guten Tag, Herr Milius.
Frau Engelken, wir werden heute über Ihre Kritik an der Transmedizin im Detail sprechen, aber pauschal zusammengefasst, welches ist der zentrale Punkt, der zu Ihrem Einsatz gegen solche Operationen führt?
Der zentrale Kritikpunkt ist, dass diese sogenannten geschlechtsangleichenden Behandlungen natürlich keinen Geschlechtswechsel herbeiführen, auch nicht bei Minderjährigen, auch nicht, wenn sie sehr früh durchgeführt werden. Aber es handelt sich um Eingriffe, die sind irreversibel und die führen fast immer zur Unfruchtbarkeit der Person. Und sie werden in Deutschland leichter zugänglich gemacht, obwohl andere Länder sie einschränken. Und deshalb ist auch unser Ziel, darauf aufmerksam zu machen, dass man Kinder davor schützen sollte. Und wir möchten eine sachliche Debatte anstoßen.
Was sind das denn im Einzelnen für Eingriffe und Operationen, die darunter fallen? Und welche möglichen gesundheitlichen Risiken und Nebenwirkungen stehen da im Raum? Sie haben bereits die Unfruchtbarkeit erwähnt. Ich gehe davon aus, es gibt weitere.
Ja. Man muss unterscheiden zwischen den hormonellen Eingriffen und den operativen Eingriffen. Ich beginne mal mit den hormonellen Eingriffen. Die hormonelle Entwicklung ist ja so, dass in der Pubertät die Fortpflanzungsorgane reifen. Und zwar durch natürliches Testosteron bei den Jungen und durch natürliches Östrogen bei den Mädchen. Wenn man das jetzt blockiert, dann verhindert man die Entwicklung, eben mit irreversiblen Folgen. Die Fruchtbarkeit kann sich nicht entwickeln. Die sexuelle Funktion, die Libido, wird eingeschränkt. Und es hat noch weitere Nebenwirkungen. Wenn man noch weitere Medikamente, nämlich sogenannte Pubertätsblocker, hinzufügt, dann wird auch das Wachstum und auch das Gehirnwachstum eingeschränkt. Das kann dann dazu führen, dass man auf dem Papier Erwachsene hat, die aber körperlichen Status eines Kindes sind. Das ist also jetzt dieser hormonelle Eingriff. Die zweite Art von Eingriff, die gemacht wird, um das Geschlecht zu ändern, kann man es ja nicht, aber um es sozusagen dem Gegengeschlecht anzugleichen, sind die Operationen. Und bei den Mädchen geht es oft um die operative Entfernung von Brüsten, und zwar der gesunden Brüste. Es gibt keine Indikation, warum die Brüste jetzt anders als bei Krebs zum Beispiel entfernt werden müssten. Und dann im Weiteren um die Entfernung der Gebärmutter und der Eierstöcke. Und dann, wenn man wirklich bis zum Ende gehen möchte, um eine Hauttransplantation, um aus diesem Hautgewebe einen künstlichen Penis, ein Penoid, zu formen.
Wer sorgt denn letztlich dafür, dass es überhaupt zu einem Eingriff kommt? Wer gibt da grünes Licht? Ist das die Empfehlung eines Arztes oder eines Psychologen oder sind da noch andere Personengruppen beteiligt?
Hierzu hat sich ein ganzer medizinischer Zweig gebildet, die sogenannte Transgender-Medizin, auf die wir mit unserer Protestaktion aufmerksam machen wollen. Da sind Psychologen, Psychiater, Ärzte, Endokrinologen und so weiter beteiligt, die dann entscheiden, dass das der richtige Weg sei. Das ist eben der große Streitpunkt. Aufgrund des Selbstbestimmungsgesetzes darf man in Deutschland ja inzwischen selbst entscheiden, dass man das andere Geschlecht hat. Man muss also keine Gutachten mehr durchführen. Bei den Kindern, bei denen solche Eingriffe befürwortet werden, diagnostiziert man etwas, das nennt sich Geschlechtsdysphorie, also ein Leiden am eigenen Geschlecht. Das ist eine umstrittene psychiatrische Diagnose, mit der dann diese Eingriffe begründet werden. Und einiges davon passiert im medizinischen Graubereich und viele Leute wissen gar nicht, worum es sich handelt und worauf sie sich einlassen, wenn Kinder denken oder sagen, sie würden sich dem anderen Geschlecht zugehörig fühlen.
Das ist also die Lage in Deutschland. Wo stehen wir denn da im internationalen Vergleich? Wie gehen andere Nationen mit dem Thema um?
Ja, ich muss noch ganz kurz was zu Deutschland sagen. Tatsächlich ist in Deutschland das nicht nur eine reine Theorie, es ist tatsächlich bereits ein existenter Medizinskandal. Wir haben, ich nenne mal eine Zahl, 2005 bis heute sind 24.000 genitalangleichende Operationen an Transgender-Patienten in Deutschland durchgeführt worden. Zum einen die maskulinisierenden OPs, um einen sozusagen optisch einen Mann zu erzeugen, und feminisierende Operationen für Frauen. Und ganz bemerkenswert ist, dass da eben bei den 18- bis 25-Jährigen ein sehr hoher Anstieg von 8 Operationen im Jahr 2005 auf über 900 Operationen im Jahr 2023 erfolgt sind. Also man muss jetzt sehen, dass diese hohe Zahl von Operationen ist nicht gleichbedeutend mit den Patienten, weil an einem Patient viele Operationen teilweise notwendig sind. Das habe ich ja geschildert, was für Operationen das sind. Und es wird eben auch an unter 18-Jährigen operiert. Und das ist rechtlich zusätzlich problematisch, weil die eben unfruchtbar machen oder teilweise unfruchtbar machen, stehen die dem gesetzlichen Sterilisationsverbot bei Minderjährigen nach 1631c bürgerlichem Gesetzbuch entgegen. Das ist also die Lage in Deutschland. Das ist nicht so richtig im Bewusstsein der Öffentlichkeit. Wir gehen davon aus, dass diese Beeinflussung von Jugendlichen dazu führt. Deutschland geht da einen Sonderweg. International dreht sich der Wind schon ein bisschen. Die CAS Review, die hat ergeben, dass diese Operationen überhaupt nicht helfen und auch die Hormonbehandlungen nicht. Sie sagen, Pubertätsblocker und Hormone, die verringern den Leidensdruck nicht, aber verursachen langfristige gesundheitliche Risiken. Und Deutschland setzt sich entgegen diesem internationalen Trend.
Sie haben bereits das Stichwort Leidensdruck genannt. Das ist ja das Argument für die Eingriffe. Das lautet stets, die Menschen, die Sie suchen, die fühlen sich falsch in ihrem Körper. Sie haben eben diesen enormen Leidensdruck und die Operation ist dann eine Befreiung. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, gibt es eigentlich keine wissenschaftlichen Befunde, die solche Aussagen stützen.
Das ist ganz richtig, ja. Diese Befragung oder diese Befunde, die das angeblich hergeben, dass sich der Leidensdruck verringert, die beruhen auf Selbstauskünften von Betroffenen. Es gibt aber eine große Langzeitstudie aus Schweden, die zeigt, dass die psychischen Erkrankungen und das, was einmal ins Feld geführt wird, die Suizidraten, nach den Eingriffen eben nicht deutlich sinken, sondern im Gegenteil ansteigen. Was man ja als ganz normaler Mensch sehr gut nachvollziehen kann, wenn man einen an sich gesunden Körper beeinträchtigt und sie ihn sozusagen dauerhaft krank macht, weil man muss ja dann dauerhaft diese Hormone nehmen, diese Operationen haben Nachwirkungen, erhöht das den psychischen Druck und eben langfristig auch die Suizidneigung. Ich wollte noch erwähnen, dass Deutschland eine Leitlinie verabschiedet hat, die S2K-Leitlinie, die diese Eingriffe vorsieht, natürlich nach einer Diagnose, aber eben überhaupt als Möglichkeit vorsieht. Und die möchte ich entgegenhalten, dass man an einem gesunden Körper nicht rumschnippeln sollte. Man sollte vielmehr danach trachten, einen jungen Menschen oder auch einen mittelalten Menschen darin zu bestärken, dass er in dem ihm von Geburt an gegebenen Körper richtig ist. Und darauf sollte die Behandlung zielen und nicht als mögliches Instrument, du fühlst dich in deinem Körper nicht wohl, aha, also operieren wir dich. Man muss auch noch dazu sagen, dass die Transoperationen eine absolute Sonderstellung einnehmen. Es gibt keine einzige andere Krankheitsart, bei der die Selbstauskunft des Patienten dafür hergenommen wird, Eingriffe zu rechtfertigen. Also wenn Sie jetzt beispielsweise jemanden haben, der denkt, er hätte 3 Arme, und ein Arm wäre zu viel und zum Arzt geht und sagt, bitte operieren Sie mir diesen dritten Arm ab. Er hat aber nur 2 Arme und würde einen gesunden Arm verlieren, würde natürlich kein Mediziner der Welt ihm einen Arm deswegen aboperieren. Und bei Trans macht man das, dieses Gefühl, im falschen Körper zu sein, eine Geschlechtsdysphorie zu haben, was ein wirkliches starkes Leiden ist. Aber da geht man dem nicht aus dem Grund, sondern und guckt, woher kommt dieses Leiden, sondern man sagt, ah ja, die Diagnose ist Trans. Also ist die richtige Behandlung eine transmedizinische Behandlung, die im schlimmsten Fall dazu führen kann, in einen objektiv gesunden Körper einzugreifen und den objektiv dauerhaft krank zu machen.
Letztlich ist es die Politik, die entscheidet, wie weit die Medizin gehen darf, was sie tun kann. Welche Forderungen ganz konkret haben Sie an die Politiker?
Die erste Forderung ist dieses Selbstbestimmungsgesetz, was diese Fiktion, dass man das Geschlecht ändern könnte, überhaupt erst gesetzlich statuiert, dass das überprüft wird und im Zuge dieser Überprüfung abgeschafft wird. Ansonsten fordern wir ein striktes Verbot von transmedizinischen Eingriffen bei Minderjährigen, bei unter 18-Jährigen, starke Durchsetzung, starke Überprüfung der Ärzte und auch eine Empfehlung und eine Überarbeitung dieser Leitlinie, die sich in Einklang mit dem internationalen Trend gegen Transmedizin ausspricht.
Die Entwicklung in diesem Bereich ist sehr rasant verlaufen. Was noch vor einigen Jahren für breites Unverständnis gesorgt hätte, das ist inzwischen routinierter Alltag. Mal ganz ehrlich, gibt es überhaupt noch ein Zurück? Gibt es eine Chance, diese Entwicklung zu stoppen?
Ja, gibt es. Also man sieht, dass zum Beispiel in Schweden oder in Großbritannien, in England ist diese NHS Tavistock Klinik geschlossen worden, dass da sofort die Nachfrage abgenommen hat. In den USA, wo unter Trump in einigen Staaten Transoperationen verboten worden sind und auch die Werbung dafür verboten worden ist, geht natürlich überall die Nachfrage danach zurück, weil es ist ja eine nicht natürliche Nachfrage, sondern es ist eine erzeugte Nachfrage, die dadurch kommt, dass man den Kindern und Jugendlichen quasi als Option anheimstellt, es sei eine Hilfe, wenn sie ihr Geschlecht ändern würden. Und sobald man eben diese Beeinflussung aufgibt, finden Leute wieder zurück. Und man muss ihr natürlich trotzdem gleichzeitig Hilfe anbieten. Das fordern wir natürlich auch. Aber Deutschland sollte sich da an die internationalen Vorbilder halten und nicht glauben, mit einem medizinisch schädlichen Weg hier das Richtige für Jugendliche zu machen.
Sie bestreiten also nicht in dem Sinne, dass es Leute gibt, die subjektiv unter dieser Geschlechtsdysphorie leiden und in dem Sinne Hilfe brauchen und plädieren für Alternativen ohne operativen Eingriff. Wie sehen denn diese Alternativen ganz konkret aus? Ist das einfach eine Psychotherapie?
Ja, man muss tatsächlich auch nochmal an dieses Narrativ drangehen, der Geschlechtsdysphorie. Das ist eine umstrittene psychiatrische Diagnose, die es vorher nicht so gab, für die Ablehnung des eigentlichen biologischen Geschlechts. Der Transsexualismus, das war eine tatsächliche Diagnose. Dann wurde abgeschafft, dass das Krankheitswert hat. Gleichzeitig wurden mit einer Diagnose, die keinen Krankheitswert mehr haben soll, wurden medizinische Eingriffe begründet und natürlich auch begründet, dass die Allgemeinheit für diese Behandlungen zahlen soll. Das ist ja nicht, das zahlen die Leute nicht aus eigener Tasche, sondern Krankenkassen übernehmen das. Und das sind richtig hohe Kosten. Ich habe von einem Psychiater aus der Uniklinik Münster gehört, der sagte, dass die Krankenkassen für einen Penoidaufbau 90.000 Euro zahlen sollen. Also hier ist auch sozusagen ein sehr, sehr großer Markt und das ist ein großes finanzielles Interesse natürlich der Beteiligten, diese Operationen durchzuführen.
Die Juristin und Autorin Eva Engelken im Gespräch über Transmedizin. Gegen diese finden am 15. September in Münster und am 17. September in Berlin Protestaktionen statt. Besten Dank, Frau Engelken.
Vielen Dank, Herr Milius, für das Gespräch.